Ja, wir haben uns die vergangenen 2 Wochen schon damit beschäftigt, in welcher Weise Jesus seinen Jüngern begegnet ist, was er sie gelehrt hat in diesen Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt. Gerd hatte da eine ganz spezielle Begegnung als Grundlage seiner letzten 2 Predigten gehabt. Und ich möchte thematisch ein Stück weit anknüpfen. Genau an diese Zeit, nämlich die Zeit zwischen, bevor Jesus in den Himmel zum Vater zurückgekehrt ist. Und ja, ich möchte das auf der Grundlage des letzten großen Auftrags geben, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und ihr könnt euch schon denken, dass es um den Missionsbefehl geht. Und der steht in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und dort heißt es: So geht nun hin. Entschuldigung, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ja, so geht nun hin und macht zu Jüngern, heißt es in diesem sogenannten Missionsbefehl. Und ich weiß nicht, welche Assoziation das Wort Befehl bei euch auslöst. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht bei jedem positive Assoziationen sind, aber so hat es uns Jesus nun mal aufgetragen. Und weil es eben auch dieser letzte Auftrag ist, den er seinen Jüngern und somit auch uns gegeben hat, heißt das, dass da auch ein ganz besonderes Gewicht drauf liegt, dass Jesus dieser Auftrag wirklich ganz besonders wichtig ist. Und Jesus sagt ganz bewusst, so geht nun hin. Und hingehen, das ist eben etwas Aktives. Es ist etwas, was unseren persönlichen Einsatz erfordert und ja, uns manchmal auch herausfordert. Das müssen wir ja uns ehrlich eingestehen. Denn lieber haben wir es natürlich, wenn Leute zu uns kommen, wenn sie in unsere Gottesdienste kommen, wenn sie uns besuchen, wenn wir hier vor Ort mit ihnen ins Gespräch kommen können über den Glauben. Das ist so das, was wir uns wünschen. Das ist das, wofür wir auch beten, dass Menschen unsere Gottesdienste besuchen. Aber Fakt ist, Jesus sagt, geht nun hin. Und das sagt er, denke ich, genau aus dem Grund, weil er weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Leute zu uns kommen, sondern dass wir zu den Leuten gehen sollen, so wie er es uns vorgelebt hat. Und genau darum geht es mir heute, dass ein Stück mit euch näher zu betrachten, auf welche Art und Weise Jesus zu den Menschen hingegangen ist, wie er das eigentlich gemacht hat. Und ich glaube, dass wir da unwahrscheinlich viel von Jesus lernen können und dass er auch in dieser Weise unser größtes Vorbild sein möchte und auch ist. Und Jesus hatte einfach eine ganz besondere Art, wie er den Menschen begegnet ist. Und er hatte unwahrscheinlich viel, wie soll ich sagen, er war sehr sensibel. Er hatte ein gutes Gespür, er hat sich wirklich durch den Geist Gottes führen und leiten lassen. Und er wusste einfach, wie er die Menschen anpacken muss. Und das hat er ja auch auf sehr unterschiedliche Weise gemacht, wie wir wissen. Und ja, das wollen wir uns heute anschauen, an einer bestimmten Begebenheit, an einer konkreten Begegnung. Und der Titel der Predigt heute lautet: Mach's einfach wie Jesus. Denn Jesus, er war im Natürlichen übernatürlich und im Übernatürlichen natürlich. Und ich denke, ja, so sollten wir es auch machen. Okay, lass uns einfach in die Handlung einsteigen. Und zwar die Handlung, um die es geht, ist die Begebenheit von der Frau am Brunnen. Und wir finden die ganze Erzählung, die Begebenheit in Johannes 4, in den Versen 1 bis 42. Und ich werde euch jetzt nicht 42 Verse vorlesen, das könnt ihr gerne selber tun. Also wenn ihr eine Bibel zu Hause vor euch liegen habt, schlagt das Kapitel ruhig auf und geht punktuell einfach mit in die Verse hinein, die ich jetzt vorlese im Laufe der Predigt. Und wenn ihr es im Ganzen nochmal vertiefen wollt, dann macht das einfach heute Nachmittag oder unter der Woche. Okay, ich fange einfach mal an und lese die Verse 1 bis 18. Johannes 4, Vers 1 bis 18. Jesus und die Frau aus Samarien. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Spricht er zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast richtig gesagt. Ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Okay, also ein etwas längerer Text, allein schon diese 18 Verse. Aber hey, da steckt sehr, sehr viel drin. Und es gibt 3 Punkte in diesem Text, die mir persönlich aufgefallen sind. 3 Bereiche, wo ich sage, hey, da können wir wirklich von Jesus lernen, aus dieser Begegnung. Und der erste Punkt, in den ich euch hineinnehmen möchte, was wir von Jesus lernen können, er lautet: Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Ja, wie wir wissen, also Jesus ist eben unterwegs mit seinen Jüngern von Judäa nach Galiläa und sie kommen eben an diesem Brunnen vorbei, an diesem Jakobsbrunnen. Und dieser Jakobsbrunnen, das war wirklich ein besonderer Ort für die Juden und für die Samariter, weil sie sich auf ihren Stammvater Jakob berufen. Und Jesus ist etwas erschöpft von der Reise, was Jesus auch wieder sehr, wie soll ich sagen, es macht ihn wieder sehr nahbar irgendwie, weil wir sehen, auch Jesus wurde müde, er war wirklich auch total Mensch und er hatte einfach das Bedürfnis, sich auszuruhen. Und die Jünger, die gehen einfach schon mal weiter nach Sichar in die Stadt. Ich habe herausgefunden, dass das ungefähr 1 Kilometer war von dem Brunnen aus bis in die Stadt. Und Jesus bleibt einfach an diesem Ort zurück. Und plötzlich kommt eine Frau an den Brunnen, eine Samariterin. Und diese Frau, ich kann mir vorstellen, dass Jesus die Frau vielleicht einfach einen kleinen Moment beobachtet hat. Sie wollte wahrscheinlich einfach ihren Krug oder ihren Eimer auffüllen. Und plötzlich spricht Jesus sie an: Gib mir zu trinken. Ich meine, eigentlich ist es ja keine ungewöhnliche Bitte. Aber in diesem speziellen Fall ist es schon etwas besonders. Und das merkt man auch an der Reaktion der Frau, weil sie sagt: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Also was erfahren wir? Es war ein gestörtes Verhältnis zwischen Samaritern und Juden. Es waren Spannungen zwischen diesen beiden Völkern. Und ich finde, was man ganz deutlich auch rausspürt, allein wie diese Frau es sagt, ist, was da für ein tiefes Minderwertigkeitsgefühl auch in ihr ist. Hey, ihr Juden habt doch keine Gemeinschaft mit uns. und du fragst mich? Also es zeigt einfach so, ja, wie sie sich fühlt. Es gibt einen Hinweis auf ihre, ja, auf ihren Mangel, auf ihre Not. Allein aus diesem Grund, weil sie Samariterin ist. Sie schämt sich. Und wir sehen, diese gesellschaftlichen Schranken, die haben diese beiden Völker voneinander getrennt. Und trotzdem, Jesus geht auf sie ein und er sucht das Gespräch mit ihr. Und die Frau ist verwundert, aber irgendwie fasst sie Vertrauen und sie öffnet sich. Und irgendwas muss an diesem jüdischen Rabbi gewesen sein, was irgendwie anders war als an den anderen. Er muss irgendeine Art gehabt haben, die einfach einladend war, die vertrauenswürdig war, die es der Frau leicht gemacht hat, auf ihn einzugehen und ihm zu öffnen. Und wenn wir es mal ganz genau nehmen, hätte Jesus tatsächlich 3 gute Gründe gehabt, als Jude, als jüdischer Rabbi, als der eben auch erschien, den Menschen, um diese Frau einfach zu ignorieren und einen großen Bogen um sie zu machen. Aber Jesus ist anders. Und diese 3 Gründe, der erste Grund ist allein schon der Grund, weil sie eine Frau ist. Denn einem jüdischen Rabbi, dem war es sogar verboten, sich in der Öffentlichkeit mit seiner eigenen Frau oder mit seiner Tochter zu unterhalten. Also da gab es ganz, ganz strikte Bestimmungen, einen strikten Verhaltenskodex. Und mit einer fremden Frau, das ging schon gar nicht. Und der zweite Grund ist, er hätte sie meiden können, weil sie eine Samariterin ist. Denn wie gesagt, Juden und Samariter waren verfeindet und das bezieht sich darauf. Ich will es nur ganz, ganz kurz erläutern. Ungefähr 700 vor Christus, da sind die Assyrer in das Nordreich eingefallen und sie haben das jüdische Volk verschleppt nach Babylon. Aber einige sind auch zurückgeblieben. Und die, die zurückgeblieben sind, die haben sich dann wiederum mit den Völkern vermischt, die von den Assyrern dort angesiedelt wurden. In Judäa, das waren also dann zum einen Assyrer, aber es waren auch sogenannte Kutäer. Und aus diesen Mischehen sind dann die Samariter entstanden. Und dann gab es Streitigkeiten zwischen den Samaritern und den Juden, welcher Ort jetzt der richtige Ort ist, um Gott anzubeten, welches der richtige Ort ist, um einen Tempel zu bauen. Ist es Jerusalem oder ist es der Berg Garizim, auf dem die Samariter Gott angebetet haben. Und so war da wirklich Clinch zwischen diesen beiden Völkern. Und da gab es einen ganz, ganz tiefen Graben. Und ein Jude, erst recht kein Geistlicher, hat nicht mit einem Samariter gesprochen. Also die haben da wirklich einen großen Bogen drum gemacht. Und der dritte Grund ist, und das erfahren wir ganz am Ende, nämlich in Vers 18, weil sie eine Frau war, die in Sünde lebt. Diese Frau hat offenbar wechselnde Partnerschaften gehabt. Und was bei uns heutzutage völlig normal ist in unserer Gesellschaft, das war in der jüdischen Kultur und zu dieser Zeit ein absolutes No-Go. Und diese Frau, sie war wirklich gesellschaftlich gemieden, sie war geächtet. Und wisst ihr, ich kann mir vorstellen, hey, Männer, die ihr nachglotzen eigentlich, ja, Männer, die vielleicht sogar schon was mit ihr hatten und dann aber wieder scheinheilig auf der Straße einen großen Bogen um sie machen und einfach ihren Blick abwenden. Und das war einfach so die Situation dieser Frau. So hat sie gelebt und wir sehen einfach, dass diese Frau wirklich ja, sich minderwertig gefühlt hat. Und das erklärt auch, warum diese Frau zur 6. Stunde an den Brunnen geht. Und die 6. Stunde, das ist, wenn wir von 6 Uhr morgens ausgehen, das ist 12 Uhr. Es ist 12 Uhr mittags, die heißeste Zeit am Tag, als diese Frau zum Brunnen geht. Und natürlich ja, ist es auch nicht schwer, daraus zu schlussfolgern, warum sie um 12 Uhr zur heißesten Zeit des Tages an den Brunnen ging. Denn vermutlich wollte sie einfach nicht gesehen werden. Vermutlich wollte sie keinem begegnen. Und man kann es auch verstehen und nachvollziehen, wenn man bedenkt, ja, welcher Nachrede sie ausgesetzt war, wie die Leute sie behandelt haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kennst du auch Tage, da möchtest du einfach niemanden treffen. Tage, wo du einfach nur für dich sein willst, wo du vielleicht irgendwie ja auch nicht gut drauf bist, wo du dich einfach schlecht fühlst. Ich kenne solche Tage von Zeit zu Zeit und ich habe da wirklich Verständnis für, erst recht bei dem Hintergrund dieser Frau. Aber Jesus, er wendet sich dieser Frau zu. Ihn interessieren nicht die gesellschaftlichen Schranken. Ihn interessiert nicht der beschädigte Ruf dieser Frau. Und das hält ihn auch nicht ab, sich ihr wirklich zuzuwenden. Und Jesus interessiert erst recht nicht die öffentliche Meinung. Das, was andere von ihm sagen könnten, was sie denken, was dann geredet wird, das interessiert ihn nicht. Das ist ihm alles egal. Doch was ihm nicht egal ist, das ist der Mensch. Der Mensch, der selbst ihm gegenübersteht. Denn Jesus interessiert sich immer für den Einzelnen. Und er sieht einfach, was anderen verborgen ist. Er sieht die Not in dieser Frau. Er sieht den Mangel. Er sieht die unerfüllte Sehnsucht. Und er nimmt sich ihr an. Und hier sehen wir einfach Gottes bedingungslose Liebe, die nicht abhängig ist von Umständen, die nicht abhängig ist von Geschlecht, von Nationalität oder Rasse und die selbst nicht davon abhängig ist, ob ein Mensch Gottes Liebe erwidert oder ablehnt. Gott liebt einfach, weil er die Liebe ist. Und das macht unseren Gott so einzigartig. Es ist eine Liebe, die kann sich keiner verdienen. Diese Liebe ist einfach da, weil sie Gottes Wesen entspricht. Jesus ist anders. Er bewertet nicht. Er verurteilt nicht. Denn das haben ja schon viele vorher getan bei dieser Frau. Und er kennt wirklich in all dem dieses tiefe Bedürfnis nach Liebe, nach Annahme und die Sehnsucht, die sie vielleicht versucht, auch über diese Männergeschichten auszugleichen. Eine Sehnsucht nach Bestätigung, nach Liebe, nach Wert, nach Bestimmung. Und er erkennt einfach, wie frustriert sie wirklich ist und wie wertlos sie sich fühlt. Aber Jesus, er nimmt sie einfach so an. Und dadurch, dass er sie annimmt, wie sie ist, vermittelt er ihr Wert und Würde. Und das gibt ihr Sicherheit. Dadurch kann sie sich öffnen. Dadurch gewinnt er ihr Vertrauen. Und weil er ihr Wert und Würde vermittelt, fühlt sie sich geliebt. Und dieses angenommen sein wollen, dieses Gefühl von Wert und Würde, hey, es ist so ein tiefes Grundbedürfnis, was wir alle haben. Es ist ein Grundbedürfnis, das jeder Mensch hat. Es ist zutiefst menschlich. Und meine Frage ist, die erste Frage, die ich einfach mal so euch stellen möchte, hey, wie ist es mit dir, wie ist es mit mir, vermitteln wir den Menschen in unserem Umfeld Wert und Würde? Nehmen wir sie mit ihren Fehlern und Schwächen an, auch wenn ihr Lebensentwurf vielleicht ein völlig anderes als unser, lassen wir sie spüren, dass sie von Gott geliebt sind, dass sie wertvoll sind? Auch dann, wenn sie einen völlig anderen Lifestyle haben, auch dann, wenn sie von Gott überhaupt nichts wissen wollen und in Sünde leben? Oder gibt es vielleicht doch diese Schranken, die uns abhalten? Wo wir vielleicht Menschen ohne dass wir es wollen vielleicht, einfach in eine bestimmte Schublade stecken, in eine Box hineinpacken, wo Vorurteile sind. Und diese Vorurteile dann einfach wie so ein Keil sind. Ein Keil, der sich zwischen uns und diesen Menschen, einfach der da so reintreibt, der uns voneinander trennt. Vielleicht ist da auch eine Angst, vielleicht ist diese Angst sogar unbewusst, eine Berührungsangst. Aber Liebe und Angst passen nicht gut zusammen. In 1. Johannes 4, Vers 18, da heißt es, Furcht, also Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und vielleicht müssen wir uns selber auch einfach mal, müssen wir mal innehalten, wenn wir merken, hey, da ist so eine Angst, da ist eine Menschenfurcht, da möchte ich lieber auf Abstand bleiben. Vielleicht müssen wir dann einfach mal innehalten, und sagen, hey, ich habe wirklich eine Angst. Da ist was, was mich von diesen Menschen fernhält, aber Gott will es nicht. Und von daher ist es gut, wenn wir Gott diese Angst, wenn da eine Angst ist, dass wir sie ihm einfach bekennen, dass wir sie ihm einfach hinlegen und dass wir ihn bitten, dass er uns Liebe schenkt. Von Jesus wissen wir, dass er ein Freund der Sünder war. Frage ist, sind wir bereit, uns auf Menschen einzulassen und tiefer zu schauen, so wie Jesus, um zu erkennen, welcher eigentliche Mangel und welcher ungestillte Durst nach echtem Leben häufig getarnt auch hinter sündigem Verhalten steckt? Sind wir bereit, uns für diesen Blick zu öffnen und dieses Verhalten einfach unter diesem, mit diesem Filter zu sehen, mit diesem Hintergrund zu sehen? Ich denke, wenn wir bereit sind, uns in dieser Weise auf Menschen einzulassen, so wie Jesus es tat, wenn wir bereit sind, uns ihn durch unser Verhalten einfach, durch die Art, wie wir ihm begegnen, Wert und Würde zu vermitteln, dann werden wir ihr Vertrauen gewinnen. Und das sind die besten Voraussetzungen auch, um ihnen Gottes gute Absichten zuzusprechen. Und darum geht es ja. Darum geht es bei dem Missionsbefehl. Dass wir die Botschaft, die frohe Botschaft, die einzige rettende Botschaft des Evangeliums weitergeben. Und wenn wir in dieser Weise Menschen behandeln, dann schaffen wir die Grundlagen. Dann vermitteln wir ihnen wirklich Hoffnung. Dann haben wir einen Zugang. Und genau das tut auch Jesus. Und auch hier können wir in dem zweiten Punkt lernen, dass Jesus Menschen eine hoffnungsvolle Perspektive vermittelt. Wir können von Jesus lernen, anderen Menschen eine hoffnungsvolle Perspektive zu vermitteln. Und ich lese nochmal Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser, spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Also, was wir hier feststellen, ist, dass die Frau überhaupt nicht versteht, was Jesus eigentlich meint, worauf er hinaus will. Sie nimmt das, was er sagt, absolut wörtlich. Dabei gebraucht er einen Begriff, nämlich den Begriff lebendiges Wasser, der sowohl für Juden als auch Samariter und in diesem Kulturkreis einfach durchaus geläufig war. Für das Wasser, das den Durst der Seele stillt. Also es geht nicht um das physische Wasser, es geht um das Wasser, das den Durst der Seele stillt. Und wir finden im Wort Gottes, also im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, zahlreiche Belege dafür. Ich möchte euch einfach einige Beispiele vorlesen. Psalm 42, Vers 2 bis 3. Wie der Mensch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Wasser, nach dem lebendigen Gott. Jesaja 44, Vers 3. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und auch das Neue Testament, der zweite Teil der Bibel, gebraucht dieses Bild des lebendigen Wassers an verschiedensten Stellen. Eine Stelle noch, die ich besonders schön finde, aus Offenbarung 21, Vers 6. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das sagt Jesus. Und ja, lieber Freund, wenn du das heute Morgen hörst und du hast vielleicht noch nicht diese persönliche Beziehung zu Jesus, du spürst auch diesen Durst tief in dir, hey, dann möchte ich dich einladen, dass du dich öffnest für diesen Jesus. Er will dir begegnen heute. Er will dir begegnen durch diese Predigt. Ja, öffne dich einfach für ihn. Lass ihn einfach zu dir sprechen. Wisst ihr, weil durch die Rebellion der ersten Menschen gegen Gott die gesamte Schöpfung unter den Einfluss von Sünde und Tod kam, deswegen ist der Mensch in seinem natürlichen Zustand, das heißt so, wie wir eigentlich erstmal sind, wenn wir geboren werden, wenn wir aufwachsen, wir sind erstmal getrennt von Gott. Der natürliche Mensch ist getrennt von Gott, weil er einfach in dieser alten, sündigen Natur ist, die durch die Trennung, also durch die Rebellion der ersten Menschen entstanden ist. Und diese Trennung, sie kann durch nichts anderes überwunden werden als durch Jesus Christus. Sie kann durch nichts anderes überwunden werden als durch diese Beziehung, die wir durch Jesus Christus zu Gott haben können. Und wenn es um diesen seelischen Durst geht, dann ist es letztendlich der Durst nach dieser Gottesbeziehung. Und auch der weise König Salomo bestätigt das in Prediger 3, Vers 11. Dort steht, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk Gottes. Das Gott tut weder Anfang noch Ende. Also der Mensch spürt diesen Durst, aber er kann diesen Durst nicht wirklich ergründen. Er kennt nicht die Ursache für diesen Durst. Und weil der Mensch halt eben diesen Durst spürt und die Ursache nicht ergründen kann, sucht er sich Ersatzbefriedigungen. Versuche irgendwie erfüllt zu sein, befriedigt zu sein. Aber es funktioniert einfach nicht. Und das versetzt den Menschen in eine Rastlosigkeit. Und hey, Menschen versuchen es auf unterschiedlichste Art und Weise zu stillen, diesen Durst. Sei es durch Geld, sei es durch materiellen Besitz, den man anhäuft, Statussymbole, die man sammelt, sei es durch ein übertriebenes Karrierestreben, sei es durch Machtbestreben, sei es durch Sex, sei es durch Partys. Menschen versuchen, diese Leere zu stillen. Sie versuchen, diesen Durst, den die Seele hat, auf diese Art und Weise zu stillen. Aber sie kommen nicht zur Ruhe. Es funktioniert einfach nicht. Und der Kirchenvater Augustinus spricht davon, dass unser Herz ruhelos ist, bis es ruht in dir. Es gehört also zum Menschen dazu, dass wir in dem, was uns das menschliche Leben anzubieten hat, kein Glück finden können. Und die Frau am Brunnen, die hat den wahren Grund für ihren Durst noch nicht erkannt. Und deswegen muss Jesus noch deutlicher werden. Und Jesus beginnt, ein großes Bild zu malen, davon, wie ihr Leben sein könnte, wenn sie von dem lebendigen Wasser nimmt, was Jesus ihr anbieten möchte. Ich lese Johannes 4, Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben würde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in die Ewigkeit quillt. Und wisst ihr, obwohl bildhafte Sprache, so wie Jesus sie hier gebraucht, ja im Orient absolut geläufig war und sogar immer noch ist, auch dort wird immer noch mehr eine blumige Sprache gebraucht, hat diese Frau ihn nicht verstanden. Diese Frau erkennt einfach nicht, was Jesus von ihr will. Und sie kann ihn nicht verstehen. Sie ist wie blind. Und dieses Blindsein, das ist der Zustand des Menschen ohne Gott. Es ist eine geistliche Blindheit, sodass geistliche Wahrheiten auch nicht verstanden werden können, weil das schenkt der Heilige Geist, dass geistliche Wahrheiten auch geistlich verstanden werden können, dass sie von unserem Geist aufgenommen werden können. Und die Frau denkt, hey, wie schön, also er will mir jetzt Wasser geben und ich brauche dann nicht mehr zu dem Brunnen zu kommen. Ich brauche nicht mehr jeden Tag hierher zu laufen, das ist ja super. So blockiert es sie. Sie blickt es einfach nicht. Nicht zu fassen, oder? Ich glaube echt, an diesem Punkt wäre es mit meiner Geduld vorbei gewesen. Jesus ist da echt so liebevoll und so geduldig. Er bleibt einfach, er klärt ihr weiter, er malt dieses Bild noch größer. Und wisst ihr, bis zu dem Punkt, da handelt es sich bei der Frau einfach noch um ein ganz nettes Geplänkel. Es ist ein ganz nettes Gespräch zwischen ihr und diesem jüdischen Rabbi. Aber dieses Geplänkel, dieser Smalltalk, hört von einem Moment auf den anderen auf. Weil in Vers 16, da sagt Jesus zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und damit, mit dieser Aussage, hey, damit hat er sie gepackt. Damit hat er sie wirklich an ihrem wunden Punkt wirklich getroffen. Und diese Worte, die schneiden ihr tief ins Herz. Und sie begreift schlagartig, okay, hey, das geht tiefer. Hier, das ist gar kein Smalltalk, es geht tiefer. Es geht hier um mich. Es ist sehr persönlich. Wir können uns denken, wie verunsichert sie in diesem Moment war. Und die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. denn 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Und was ich hier so besonders finde, Jesus wird hier an dieser Stelle sehr deutlich. Er ist sehr klar, aber trotzdem verurteilt er nicht, er verdammt nicht und er droht auch nicht mit Gericht und Hölle. Nein, das tut er nicht. Er konfrontiert sie einfach dadurch, dass er ihre Sünde beim Namen nennt. Und wisst ihr was? Niemand erkennt sich wirklich, bevor er nicht in der Gegenwart Jesu Christi erkennt, was für ein Sünder er ist und sich davor erschreckt. Es gibt keinen anderen Weg zur Rettung als in Christus allein. Und dieser Weg, er führt über die Erkenntnis der eigenen Sünde, des eigenen Getrenntseins, der eigenen Rebellion gegen Gott. Ich will mein eigenes Ding machen. Ich bin mein eigener Chef. Ich habe mein Leben in der Hand. Und ich lebe, wie ich es will. Das ist die Rebellion gegen Gott. Erst in dem ungeschminkten Anblick des eigenen sündigen Zustands, im Bewusstwerden auch der ewigen Verlorenheit, die damit verbunden ist, können das Kreuz und die Auferstehung als Heilmittel wirksam werden. Für jeden, der es glaubt. Und das Gespräch, das setzt sich dann fort mit dieser Frau. Und die Frau sagt dann zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und er offenbart sich in diesem Moment. Er offenbart sich in diesem Moment. Er erscheint in diesem Moment, wo diese Frau eine vage Hoffnung, einen gewissen Glauben ausdrückt. Hey, ich habe von diesem Jesus gehört. Und ich weiß, dass er rettet. Ich weiß, dass er befreit. Ich weiß, dass er neues Leben schenken kann. Und in diesem Moment lässt Jesus sich nicht bitten. Und in Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, so werde ich hineingehen, das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das passt sehr gut zu heute, weil wir Abendmahl gefeiert haben. Aber wir müssen ihn erstmal hineinlassen in unser Herz, in unser Leben. Und diese Frau, sie erkennt auf einmal, dass diese ganzen Bilder, dass all das, was Jesus gesagt hat, dass es wirklich sie persönlich betrifft. Dass es da um ihren eigenen Mangel geht, um ihren Durst, um ihren seelischen Durst. Auf einmal versteht sie. Und das ist auf einmal eine Riesenfreude und Hoffnung. Ja, sie ist wirklich, wow, sie kann ihre Freude eigentlich gar nicht für sich behalten. Und deswegen rennt sie los. Und alles, was vorher, sie hat auf einmal eine völlig neue Perspektive. Da ist auf einmal eine Freude in ihrem Leben, die hat sie vorher nicht gekannt. Vorher hat sie, ich stelle es mir so vor, hey, sie hat schwarz-weiß gesehen, auf einmal sieht sie alles in Farbe. Und wisst ihr, ich kann mich noch gut daran erinnern und alle Älteren können das sowieso, als es doch die Schwarz-Weiß-Fernseher gab und wir hatten also auch in meiner Kindheit eigentlich die ersten 10 Lebensjahre, würde ich sagen, hatten wir einen Schwarz-Weiß-Fernseher und ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo meine Eltern dann einen Farbfernseher angeschafft haben. War natürlich noch so ein Apparillo, hat irgendwie 30 Kilo gewogen, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich noch, was das für ein Moment war, als ich das erste Mal, als er dann angeschlossen war, da kam ja auch der Fernsehtechniker und alles. Hey, und dann das erste Mal in Farbe zu sehen. Hey, das ist ein außergewöhnlicher Moment gewesen. Und genau so muss es für diese Frau sein. Und genau so ist es, wenn du Jesus in dein Leben hineinlässt. Du siehst erst in Schwarz-Weiß und einmal siehst du in Farbe. Da ist eine Perspektive, eine hoffnungsvolle Perspektive, die Gott jedem Menschen schenken möchte. Und diese hoffnungsvolle Perspektive, die Jesus dieser Frau geschenkt hat, die sollen auch wir anderen Menschen schenken. Die dürfen wir anderen Menschen schenken in unseren Alltagsbegegnungen. Und wisst ihr, darum ist es so gut, wenn wir einfach uns, uns einfach auch unser persönliches Zeugnis, wenn wir uns darin vorbereiten, die Geschichte, wie wir zum Glauben gekommen sind, wie wir mit Jesus leben, seitdem, das einfach mal so in 2 bis 3 Minuten ganz kurz und knapp zusammenzufassen und dann einem Menschen so zu erzählen, dass es spannend ist. Und zu meiner Bibelschulzeit, wir haben das geübt, das in 2 bis 3 Minuten dieses Zeugnis einfach weiterzugeben. Und das ist zum Beispiel auch eine gute Sache, die man im Hauskreis, also in der Kleingruppe machen kann, dass man das einfach mal übt, so dieses persönliche Lebenszeugnis, wie man zum Glauben kommt, ist einfach in dieser Weise weiterzugeben. Und hey, wenn Menschen dann Interesse haben, dann kannst du genauso anfangen, wie Jesus es bei der Frau gemacht hat, diesem Mensch ein größeres Bild zu malen, ein großes Bild zu malen von dem, was Gott in ihrem Leben tun will. Dass er einen Plan hat, dass er eine Bestimmung hat. Dass er eine größere Bestimmung hat als das, was der Mensch bisher erlebt hat. Dass es da einfach noch mehr gibt. Dass Jesus ja eine Zukunft schenken möchte für den Menschen. Dass er Frieden schenken möchte, Gelassenheit, Freude. Dass er seelische Wunden heilen möchte. Dass er deine Ehe in Ordnung bringen möchte. Dass er das zerrüttete Verhältnis mit deinen Kindern in Ordnung bringen möchte. Hey, all das möchte Jesus tun. All das ist auch in seinem Erlösungswerk enthalten und all das dürfen wir ergreifen. Und diese wunderbare, hoffnungsvolle Perspektive, die dürfen wir anderen Menschen vermitteln, indem wir darüber sprechen, indem wir diese Dinge, indem wir ein wirklich großes, buntes Bild malen von dem, was Gott tun möchte. Und Gottes Wort bestätigt das. Aber es braucht natürlich unsere Bereitschaft, auch sich in Menschen zu investieren und sie ja auch auf ihrem Weg zu begleiten. Und das braucht manchmal auch Ausdauer und Geduld und manchmal gibt es Rückschläge. Aber die Früchte werden kommen. Also es lohnt sich, sich auf diese Art und Weise in Menschen zu investieren. Und ja, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, muss auch Sünde benannt werden. Aber das braucht, denke ich, ein gewisses Vertrauen auch. Ja, wenn der Mensch, denn nur wenn der Mensch auch irgendwo ein Vertrauen zu uns hat, dann gibt er uns das Recht, dass wir in dieser Weise überhaupt in sein Leben hineinsprechen können. Es geht nicht nur darum, irgendetwas gesagt zu haben, damit es gesagt ist und wir unsere Pflicht getan haben, sondern es geht darum, dass wir uns wirklich durch den Geist Gottes führen lassen. Und wisst ihr, das Ganze, die Frau, wie geht es weiter? Die Frau, die läuft in die Stadt und sie muss ihre Freude einfach wirklich rauslassen. Und sie hat auch keine Gedanken mehr daran, wie ihr altes Leben war. Sie denkt auch nicht mehr daran, wie die Leute sie sehen. Sie denkt nicht mehr daran, dass die Leute über sie reden könnten. Sie denkt nicht mehr an ihre Niederlagen. Ihre Gedanken kreisen nicht mehr um ihr altes Leben. Um ihren Mangel, ihren Scham, ihre Ablehnung. Sie hat ein neues Leben durch Jesus. Und diese Freude, die sprüht sie einfach aus in ihrem Umfeld. Sie geht in die Stadt und sagt, hey, da ist dieser Jesus an dem Brunnen, kommt mit. Und wisst ihr, viele Menschen folgen ihr. Und in Johannes 4, Vers 39 bis 42 heißt es, es glaubten aber an ihn viele Samariter aus dieser Stadt um des Wortes der Frau willen. Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, dass er bei ihnen bleibe und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Und sie sprach zu der Frau, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Und es gibt ja Leute, die sagen, dass ein Happy End langweilig ist, aber ich finde, hey, ein besseres, ein schöneres Happy End kann es nicht geben. Und ich möchte es kurz machen. Der letzte Punkt, was wir von Jesus lernen können, ist, dass wir uns wirklich vom Heiligen Geist leiten lassen. Dass wir uns in unserem Alltag in diesen Situationen, in denen wir unterwegs sind, leiten lassen. Und dass wir uns wirklich gemäß seiner Absicht noch führen lassen. Ich meine, Jesus hätte auch einfach mit seinen Jüngern weiterziehen können in die Stadt. Aber er blieb an dem Brunnen, weil er wusste, durch den Geist, da hat Gott etwas vorbereitet. Und er lässt sich auch in einem Gespräch leiten und er erkennt die tiefe Not dieser Frau. Und letztendlich erfahren wir auch, dass Jesus, das erfahren wir etwas später, in Vers 41, wenn ihr es später mal nachlesen mögt oder auch jetzt, dass Jesus seine Pläne ändert. Er ist also flexibel und sagt, okay, hier sind so viele Menschen, die wollen die frohe Botschaft hören, wir bleiben einfach noch 2 Tage in dieser Stadt. Jesus hätte auch sagen können, hey, nee, wir wollen schnell nach Galiläa. Ich habe da noch einiges zu tun, Leute. Da warten noch eine Menge Aufträge. Aber nein, Jesus nimmt sich die Zeit und er bleibt da. Also es geht um diese Führung durch den Geist Gottes. Und wisst ihr, Jesus, er war die ganze Zeit in dieser Verbindung zum Heiligen Geist. Ich meine, letztendlich, der Heilige Geist wohnt ja auch in uns. Es ist nicht so, dass wir ihn erstmal herbeibitten müssen. Er ist da. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wohnt er in dir und er wohnt in mir. Die Frage ist nur, ob wir connected sind, ob wir wirklich online sind, ob wir wirklich bereit sind, zu hören und zu empfangen, ob wir diese Verbindung auch nutzen. Du kannst es haben und nicht gebrauchen, so wie alles andere, was du in deinem Leben besitzen kannst, aber du es vielleicht nicht nutzt, obwohl es da ist. Aber der Heilige Geist, er ist so wichtig, weil er ist unser persönlicher Berater. Und er möchte uns beistehen und einfach in diese Situation hineinführen. Aber die Voraussetzung, die es braucht von unserer Seite, ist, dass wir fokussiert sind. Dass wir ja einfach einen Schritt zurücktreten von unseren eigenen Absichten und Plänen und einfach sagen, ja, Heiliger Geist, mach du. Ich will es einfach mal still sein, ich will es einfach mal hören. Und ich lasse mich von dir führen. Denn ansonsten werden die anderen Stimmen lauter sein. Hey, und wenn wir dann sagen, Herr, gebrauche mich durch deinen Geist, wenn das wirklich unser ehrliches Gebet ist, wenn das unser Wunsch ist, dann wird es auch geschehen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir es in dieser Weise tun, so wie Jesus, dann werden außergewöhnliche Begegnungen zustande kommen. Und dann werden Dinge geschehen, mit denen wir niemals gerechnet hätten. Und Gott wird dich in außergewöhnlicher Weise gebrauchen. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gottes Geist in dir ist, weil du ihm Raum gibst und weil du dich von ihm führen und leiten lässt. Und mein Wunsch für uns ist, dass wir auf diese selbstverständliche und authentische Art und Weise mitten im Alltag den Missionsbefehl leben. Und dass dadurch viele Menschen in eine lebendige Beziehung zu Jesus geführt werden. Und ich schließe jetzt mit 2. Korinther 2, Vers 14. Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Amen. Ja, ich bete noch mit uns. Herr Jesus, danke für alles, was wir ja, in dir haben. Danke für alles, Jesus, was wir von dir lernen können. Jesus, du bist unser größtes Vorbild, Jesus. Und wir wollen dir immer ähnlicher werden, Jesus. Wir wollen so sein wie du. Und ich bete einfach, dass du uns immer mehr erfüllst mit deiner Liebe, mit deinem Herz, was du für Menschen hast. Und dass du uns diese Offenheit schenkst, dass du uns diesen Blick schenkst für Menschen, dass du uns diese Sensibilität schenkst für Menschen, dass du uns diese Geduld schenkst mit Menschen. Herr, und ich danke dir, dass du uns frei machst, auch von jeder Menschenfurcht. In der Liebe ist keine Furcht. Herr, ich danke dir, dass du uns hilfst durch deinen Geist, dass du uns deinen Geist überhaupt geschenkt hast und dass er in uns ist, dass er in uns lebendig ist. Und ich bete, dass du uns in dieser Weise gebrauchst in unserem Alltag, damit wir Menschen wirklich erreichen mit deiner Liebe, damit wir die frohe Botschaft weitersagen, Herr, und dein Königreich wächst in diesem Land, in Bad Gandersheim auch, in dieser Stadt, im ganzen Landkreis, ganz Deutschland, Europa, auf der ganzen Welt. Herr, lass uns da einfach nicht kleinlich denken, sondern lass uns groß denken. Und danke, dass wir es nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern dass wir es deswegen tun können, weil du in uns lebst, weil du in uns lebendig bist und weil wir an der Kraftquelle angeschlossen sind, die niemals versiegt. Danke, dass der Strom deines lebendigen Wassers Tag für Tag fließt und dass wir immer wieder davon empfangen dürfen. Halleluja, Herr, so bete ich, dass das durch deinen Heiligen Geist versiegelt wird, dass es uns nachgeht, dass es in uns nachwirkt in der kommenden Woche. Herr, und danke, dass es Auswirkungen haben wird. Amen.